Pfingsten das Fest, mit dem die Deutschen am wenigsten anfangen können. Pfingsten das Fest, wo Menschen des Glaubens das größte Geschenk zuteil geworden ist, was es einfach gibt, wo Gott alles reingepackt hat. Und deshalb feiern Christen Pfingsten. Deshalb gibt es auch gerade an diesen beiden Tagen so viele Konferenzen und Freizeiten quer durch alle Konfessionen hindurch in Deutschland wie an keinem anderen Tag oder Festtag. Und das hat gewiss seinen Grund. Wer eine Bibel dabei hat, dazu möchte ich ermutigen, der schlage bitte den Philipperbrief auf. Philipper, den die in unserer Gemeinde Gäste sind, sei gesagt, dass wir zurzeit eine Woche lang, einen Monat lang, 16 Tage genau, den Philipperbrief lesen. Und das tun wir als ganze Gemeinde und werden auch sonntags immer wieder einzelne Texte aus dem Philipperbrief hören. Und das ist ein ganz toller Brief. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, die ihr dabei seid, wie meiner Frau und mir. Wir sind jeden Morgen gespannt auf das Wort des Lebens. Das ist schon eine Formulierung des heutigen Textes. Auf das Wort des Lebens zu hören, das zu uns sprechen zu lassen, es mit hineinzunehmen in unsere Ehe, in unsere Familie, in das, was den Alltag ausmacht, das begeistert jeden Morgen neu. Heute Philipper Kapitel 2, 12 bis 18. Da schreibt Paulus, man bedenke, der Mann sitzt im Gefängnis. Wer war schon mal im Gefängnis gesessen? Also stellt euch wenigstens mal das vor. Ist besser. Meine Lieben, ihr habt doch immer auf mich gehört. Tut es nicht nur, wenn ich unter euch anwesend bin, sondern jetzt erst recht, da ich fern von euch bin. Arbeitet an euch selbst mit Furcht und Zittern, damit ihr gerettet werdet. Ihr könnt es, denn Gott wirkt selbst in euch nicht nur das Wollen, sondern sogar das Vollbringen, so wie es ihm gefällt. Tut das alles ohne Murren und langes Hin- und Herreden. Zweifel steht dort im Luthertext. Ihr sollt ja rein und fehlerlos sein und euch als Gottes vollkommene Kinder erweisen, mitten unter verirrten und verdorbenen Menschen. Ihr sollt leuchten unter ihnen wie die Sterne am nächtlichen Himmel. Dazu müsst ihr an der Botschaft des Lebens festhalten, die euch das ewige Leben verspricht. Dann werdet ihr mein Ruhm sein an dem Tage, an dem Christus kommt, weil meine Arbeit und Mühe nicht vergeblich gewesen ist. Aber auch, wenn ich bei meinem Dienst, diesem Opferdienst, in dem ich Gott euren Glauben darbringe, mein Blut wie ein dazugehöriges Trankopfer vergießen muss, man bedenke, Paulus ist festgesetzt, weil er ein glaubender Mensch ist. Und er weiß, dass Glauben manchmal Kampf und Widerstand bedeutet. Und er sagt, ich gebe mein Leben hin für das Evangelium. Ich freue mich und freue mich mit euch allen. Freut ihr euch ebenso und freut euch mit mir. Das erste, Paulus stellt der Gemeinde ein unwahrscheinliches Zeugnis aus. Er sagt, ein dickes Lob aus. Und er sagt, ihr steht im Gehorsam. Ihr steht im Gehorsam. Müsste man nicht viel mehr vom Glauben reden? Statt vom Gehorsam ist ja Fremdwort geworden. In der Bibel gehören Glaube und Gehorsam immer zusammen. Und Paulus fasst den Römerbrief, Kapitel 1, Vers 5 zusammen. Ich bin zu euch gekommen, monatelang, mit einem Ziel. Ich wollte den Gehorsam des Glaubens aufrichten. Das sagt er. Ich fand vor einiger Zeit ein Wort von Dietrich Bonhoeffer, uns allen bekannt. Der bringt das mal so auf den Punkt. Der Glaubende gehorcht und der Gehorsame glaubt. Der Glaubende, der gehorcht. Und der Gehorsame, der glaubt. In einem Satz so alles drin. Der Glaubende gehorcht und der Gehorsame glaubt. Sicher verlangt Gott keinen Kadavergehorsam, aber er erwartet Gehorsam aus Liebe. Schon haben wir die nächste Schwierigkeit. Liebe und Gehorsam, das bringt noch nicht unter einen Hut. Liebe und Gehorsam, das liegt daran, weil wir bei Liebe immer an Gefühl denken und auch viele Fromme. Wenn die Bibel von Liebe redet, dann meint sie nicht Gefühl, sondern dann meint sie Gehorsam. Dann meint sie Gehorsam. Sonst wäre es Unsinn, wenn Jesus zum Beispiel sagen würde, ich befehle euch, untereinander zu lieben. Liebe als Gefühl kann man nicht befehlen. Das geht nicht. Wenn ein Chef unsympathisch und ungerecht ist, dann kann ich mir einfach nicht befehlen, fang an, den zu lieben und sympathisch zu finden, vor allen Dingen sympathisch zu finden. Aber ich kann mir befehlen, hör auf, ihn zu kritisieren und ihn Idiot zu nennen. Ich kann Gott um Kraft bitten, meinen ungerechten Chef fair und gerecht zu behandeln und nicht hinter seinem Rücken zu stänkern, auch dann, wenn ich keine sympathischen Liebesgefühle zu ihm habe. Das kann ich. Merken wir, lieben im Sinne von Jesus kann sogar heißen, gerade im Gegensatz zu allen Gefühlen zu handeln. Und die größte Liebestat der Menschheit, das Opfer Christi am Kreuz, ich weiß nicht, welche Gefühle da waren. Aber da war Gehorsam gegenüber dem Willen seines Vaters und da war Hingabe. Und deshalb ist er ans Kreuz gegangen. Ich glaube, du glaubst. Sind wir auch gehorsam? Vor einigen Wochen haben wir im Alten Testament den König Saul miteinander betrachtet. Ein schöner Mann. Männer sind immer schön, aber der war besonders schön. Und er war auch noch fromm dazu. Der glaubte an Gott, der betete, der feierte Gottesdienst, der brachte Opfer und. Und er ist dennoch gescheitert. Warum? Und wir haben ja dran rumgeknobelt, auch in der Hauskreis. Warum ist dieser Mann gescheitert? Weil er Gott in den Dingen des Alltags ungehorsam war. Weil er Gott in den Dingen des Alltags ungehorsam war. Ein guter Anfang führte nicht zum Ziel, weil er Gott im Alltag ungehorsam war. Das gibt es auch vielleicht bei uns Christen. Da wird am Arbeitsplatz auch organisiert, so nennt man das, und geflunkert. Da lacht man vielleicht auch mit über Witze, die nicht anständig sind. Und da lässt man sich vielleicht auch ganz leichtfertig krank schreiben. Und gegenüber Ausländern und Notleidenden, da ist vielleicht die Haltung, was geht mich das eigentlich an? Ich muss selber sichern. Ich habe auch keinen, der mir hilft. Und ich bin mir selber gut genug. In der Apostelgeschichte steht ein Satz, den habe ich mir in meiner Bibel unterstrichen, Apostelgeschichte 5,32, und der hat was mit dem Pfingstfest zu tun. Gott gibt seinen Heiligen Geist denen, die gehorsam sind. Denen, die ihm gehorsam sind. Gott gibt seinen Heiligen Geist und lässt ihn wirken in ihnen, zur Entfaltung kommen bei denen, die ihm gehorsam sind. Ihr Lieben, deshalb ist es so wichtig, was Gott mir klar macht in seinem Wort, dass ich dazu stehe und dass ich das, was ich verstanden habe, jetzt auch praktizieren beginne. Und jeder Gehorsam stärkt den Glauben. Jeder Gehorsam stärkt den Glauben. Wenn ich weiß, was ich eigentlich tun sollte, dann sollte ich es tun. Was solltest du eigentlich tun? Tust du es? Und dann wirst du feststellen, wie Gottes Heiliger Geist dich beim Tun kräftigt. Paulus schreibt, ihr seid gehorsam, während ich im Gefängnis bin. Ich bin gar nicht bei euch. So als Überpastor, der vielleicht immer von vorne so ein bisschen anpeitscht und anfeuert und so weiter. Ihr seid gehorsam während meiner Abwesenheit. Meine Frau und ich, wir hatten immer den Eindruck, dass wir drei kleine Kinder hatten und es seien Engel. Ein bisschen drunter, aber so in die Richtung. Und dann haben sie uns mal erzählt, was sie während der Abwesenheit, unserer Abwesenheit so alles gemacht haben, wenn wir in der Gemeinde waren und so weiter. Das hat uns desillusioniert. Und ich habe gedacht, Mensch, was kommt durch meine Frau in unsere Familie rein? Drei Kinder. Und dann hat sie gesagt, sobald Vater und Mutter im Auto saßen, um die erste Kurve weg waren. Husch, aus dem Bett raus. Einer musste immer Schmiere stehen. Sie haben nie die Sessel benutzt, wenn sie Fernsehen guckten. Sie haben gedacht, wenn die Eltern kommen und setzen sich vielleicht auch nochmal hin, wollen Tagesschau gucken, so weit, merken sie, die Sitze sind warm. Die haben immer auf dem Fußboden gesessen. Und einer, ich wurde so dran erinnert, als ich mal so eine Alpentour gemacht habe, da gibt es diese, wie heißt diese kleinen Tiere. Einer steht Schmiere, alle anderen sind weg und der eine, der pfeift und dann alle in den Bau rein. Kennt ihr, ne? So war das bei unseren Kindern auch. Sobald wir wieder um die Ecke kamen, wurde gepfiffen oder getrommelt und dann husch, Fernsehen aus. Natürlich das Lämpchen auch ausmachen, ganz klar, hoch und geschlafen. Und wir waren so dankbar, dass wir drei Engel hatten. Während unserer Abwesenheit hat sich einiges getan. Haus ist nicht abgebrannt, also ich will allen da alle ein bisschen beruhigen. Also so schlimm war es ja auch nicht. Haus steht und so weiter. Aber ist das eigentlich so weg von uns Erwachsenen? Ist das so weg? Wie bin ich, wenn mich keiner sieht? Wie bin ich eigentlich, wenn ich mich keiner sieht? Wie lebe ich eigentlich, wenn ich meine, allein zu sein? Nicht nur in der Gemeinde, wie lebe ich da, sondern wie lebe ich zu Hause? Wie lebe ich, wenn mein Ehepartner mich nicht sieht? Hörte ich einmal irgendwo? Und wenn ich merke, es kommt mein Partner die Treppe hoch, dann klicke ich ganz schnell weg im Internet. Da lief einiges, was der andere nicht sehen sollte. Was läuft, wenn mein Chef nicht da ist und wir allein sind? Was läuft vielleicht, wenn ich im Urlaub bin, unbeobachtet vom Pastor und vielem anderen mehr? Und wenn mancher Chef das Büro betritt, dann hört man aber die Maschinen rattern und so weiter. Bei Christen soll es anders sein, schreibt Paulus. Der Gehorsam, ihre korrekte Haltung soll nicht abhängig sein von der Gegenwart von Menschen und vom Vorgesetzten, sondern immer von Jesus. Und Jesus ist immer da. Jesus ist auch dann da, wenn der Chef nicht da ist. Und Jesus ist auch dann da, wenn ich irgendwo, was weiß ich, auf Mallorca oder was weiß ich wo bin. Koh Samui oder irgendwo. Und ich lasse mein Handeln prägen von diesem Herrn. Das rühmt Paulus. Ihr braucht nicht einen starken Paulus, der euch immer einen Senkel stellt und dann lauft er wieder 8 Tage. Nein. Sondern ihr lebt so, auch in meiner Abwesenheit. Das freut den Mann. Mitten im Knast. Und dann gibt es ja Widersprüche. Es gibt Leute, die sagen, die Bibel ist voller Widersprüche. Und dann sagt man, kannst du mir mal einen nennen? Da kommt meistens gähnendes Schweigen. Aber hier haben wir wirklich einen Widerspruch in diesem Text. Den müssen wir mal anschauen. Vers 12 und 13, da sagt Paulus, arbeitet an euch selbst, schafft euer Heil mit Furcht und Zittern. Wir müssen unser eigenes ewiges Heil erarbeiten, schaffen. Alles liegt an dir und alles liegt an mir. Und in Vers 13 sagt er, denn Gott selbst bewirkt in euch nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen. Also genau das Gegenteil. Alles liegt an Gott. Alles liegt an Gott. Ja, was denn nun? Entweder oder. Entweder wirkt Gott alles und dann habe ich nichts mehr zu tun. Alles ist Gnade. Alles ist Gnade. Und das ist ja nun ein Wort, was unter uns wirklich zu Hause ist. Und ich kann die Hände in den Schoß legen. Alles ist Gnade. Oder? Ich habe mein Heil selbst zu schaffen. Dann ist Gott am Ende vielleicht nur noch der, der beurteilt, ob ich das Ziel erreiche oder nicht. Das kann ich nie wissen auf Erden. Und da bleibt immer eine Unsicherheit. Und die bange Frage bleibt, ob ich mein Ziel erreiche. Man könnte auch noch sagen, bitte, Gnade kontra Gesetz, was gilt denn nun? Entweder die Gnade, Gott tut alles allein, in Christus beschenkt uns am Kreuz auf Golgatha und die Sache ist gelaufen. Oder ich muss mir das erarbeiten. Mit Furcht und Zittern, sagt Paulus hier. Gnade kontra Gesetz, Gnade kontra Leistung. Das ist ein Widerspruch. Jetzt gibt uns das ja zu denken, das hat jemand geschrieben, als einer der klügsten Köpfe, die es gibt, der die hervorragendste Ausbildung der damaligen Zeit benutzt hat. Saulus, bei dem Gamaliel hat er gelernt. Und Paulus sagt, für mich ist das kein Widerspruch. Für mich gehört das zusammen. Und deshalb, er treibt es auf die Spitze, setze ich zwischen diese beiden Positionen noch ein Denn. Schafft euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott bewirkt alles. Das Wollen und das Vollbringen. Man kann ja bekanntlich von zwei Seiten vom Pferd runterfallen. So auch hier. Der Sturz nach rechts, Gott tut alles, dann brauche ich nichts mehr zu tun. Und der Sturz nach links, ich muss das Entscheidende tun und Gott schaut zu. Und genau dazwischen, zwischen links und rechts, da ist die Gratwanderung des Glaubens. Die Gratwanderung des Glaubens. Gott schafft mein ganzes Heil in Christus. Und das ist nicht mehr ergänzungsbedürftig, an keiner Stelle. Also strenge ich mich an, das Heil nicht zu verpassen. Und Petrus drückt das etwas anders aus. Er sagt, Erwählung ist ja ein Geschenk, kann man nicht selber erwählen. Erwählung ist von Gott. Und dann sagt er, pass auf und mach deine Erwählung fest. Mach deine Erwählung fest. Gott schafft mein Heil. Das ist der Zuspruch an alle Glaubenden und ein immerwährender Grund zur Freude. Und genau deshalb bin ich beansprucht. Meine Antwort soll Hingabe sein. Und meine Antwort soll wirklich dieser freudige Dienst in Christus und seiner Welt sein. Hingabe aus Dank und Liebe. Und zwar nicht knauserig, sondern hingebungsvoll. Und wieder ein Wort von Bonhoeffer, was viele von uns kennen hier an der Stelle. Gnade darf keine billige Gnade sein. Freunde, was heute in Deutschland gelebt wird, in Kirchen und Gemeinden, das ist sehr oft billige Gnade. Wo man im Vorbeigehen noch Glauben so ein bisschen mitmacht und beruft sich auf Christus, aber das hat keine Relevanz für den Alltag. Das bestimmt nicht mein Denken, das bestimmt nicht mein Handeln. Das ist billige Gnade und die wird verschleudert in Deutschland von vielen Kanzeln und Kathedern. Billige Gnade, die nichts kostet. Paulus spricht eine ganz andere Sprache hier. Die Gnade ist kein Ruhekissen, auf dem man sich ausruhen kann, sondern ist ein Motor, der uns permanent beanspruchen will und verändern will. An einer Stelle heißt es, die Gnade erzieht uns. Die Gnade verändert uns. Wir können zu Christus so kommen, wie wir sind. Aber die Gnade möchte mit uns weitergehen. Und deshalb ist sie kein Ruhekissen. Ganz gewiss nicht. Furcht und Zittern. Auch schon mal davor gezittert, vor diesem Ausdruck? Schafft euer Heil mit Furcht und Zittern. Da geht es nicht um Angst und Duckmäusertum, sondern das ist eine Warnung vor Lässigkeit. Eine Warnung vor trügerischer Selbstsicherheit. Und deshalb mit Furcht und Zittern. Das ist der Fachausdruck eines damaligen Sklaven. Und den gebraucht Paulus. Das ist also ein Ausdruck für die Haltung eines Menschen, der in seiner ganzen Kraftlosigkeit, die darf da sein, wird uns nie gefordert, dass wir uns irgendwo hier hochputschen sollten, der in seiner ganzen Kraftlosigkeit vor Gott steht und erwartet, dass der Herr durch ihn handelt, dass Pfingsten sich in seinem Leben ereignet und dass Veränderung geschieht, dass der lebendige Gott ihn gebraucht und wirkt. Er ist ganz bereit, Gott in sich wirken zu lassen. Die Hauptarbeit, die leistet er, und das ist etwas unheimlich Entlastendes. Das Wollen und Vollbringen wirkt er. Eins wird deutlich, Christsein ist kein Spaziergang. Kein Spaziergang, das macht Paulus hier deutlich. Und er fordert zu ganzem Einsatz auf, und in Vers 18 spricht er ja von, dass eventuell sein Leben dahingegeben wird als Opfer. Das heißt, es kann sein, dass er sein Leben für Jesus verliert, weil er Jesus treu bleiben möchte. Ich fand in einem Kommentar einen sehr hilfreichen Hinweis, der war mir bis dahin auch noch unbekannt. Das griechische Wort für schaffet, arbeitet, Da steht im Griechischen das katergazomai. Das bedeutet, wenn man in einem Wortbuch nachschlägt, einem Lexikon nachschlägt, in zweiter Linie auch etwas Bestehendes zerkleinern. Das heißt, für einen ganzen bestimmten Zweck brauchbar machen. Für die Situation des Alltags brauchbar machen. Für die Situation der Gemeinde brauchbar machen. Das große Konto, was Gott uns mit dem Geschenk seines Heiligen Geistes geschenkt hat, das soll in Kleingeld umgemünzt werden. Schaut, ich habe hier 50 Mark. Ich habe nur eins gefunden. 50 Mark, echt. Hab mal einen Fehler gemacht. 50 Euro, gut, Sie sind aber. Ich habe mal einen Fehler gemacht im Alpha-Kurs. Da wollten wir irgendwas demonstrieren. Da haben wir 20 Mark, waren es damals noch, hingelegt. Haben gesagt, haben natürlich mit der Demut der Leute gerechnet. Und haben gesagt, also wer sich dieses Geld abholt, dem gehört es. Es waren 50 Mark sogar. Die Ulrike Schmalzrichter hat nämlich 50 Mark, ging davon aus, wir haben nur bescheidene Leute unter uns, wollten damit etwas demonstrieren. Man muss die Gnade, man muss wirklich zu Christus kommen und muss etwas dankend annehmen, dann wird es wirken. Und wir haben das so gesagt, und wie es das Unglück will, eine Person kam und steckte sich die 50 Mark ein. Wir waren so platt, ich glaube, der Vortrag ging sogar nachher in die Hose. Nachher haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Gehen wir wieder hin? Du, wir haben nur einen Witz gemacht. Komm, gib mal wieder. Haben gesagt, nee, das ist auch irgendwie blöd. Jetzt müssen wir dazu stehen. Ich sage, komm, wir teilen uns diesen Spaß. Aber es war schön. Möge es der Person, ich weiß nicht mehr, wer es war. War es einer von euch? Möge es dieser Person zum Heil mitgereicht haben. Kein Problem. Schaut, 50 Euro. 50 Euro, mit dem kann man nicht im Automaten Zigaretten kaufen. Ach, das Beispiel ist schlecht für eine Gemeinde. Irgendwas anderes, was gibt's noch im Automaten? Ah gut, das ist gut. Aber nicht in der Gemeinde kauen. Man kann mit diesem 50-Euro-Schein, kann man einfach kein Kaugummi aus dem Automat ziehen. Das muss irgendwie zerkleinert werden, nicht so. Aber irgendwie muss man das klein kriegen und dann brauche ich die passende Münze und dann kann ich das irgendwo im Automat dann auch wirklich gebrauchen an der Stelle. Ich bin vorsichtig geworden. Ja, also, das ist schon eine schwierige Sache hier. Wer weiß, wenn ich hier so unter der Kanzel habe. Und ich muss das für einen gewissen Gebrauch, für das, was ich brauche, klein machen. Das sagt Paulus. Er sagt, dieses große Geschenk des Heiligen Geistes, das will klein gemacht werden für den Alltag des Lebens. Und konkret, und man muss ja immer die Bibelstelle im Zusammenhang lesen, konkret bedeutet das ja, er hat ja gesagt, lebt würdig des Evangeliums. Und der Daniel Rentschler hat vor einiger Zeit darüber gepredigt, da gab es Streitereien in der Gemeinde. Da gab es Eifersüchteleien, da gab es Selbstsucht und da gab es Egoismus. Und er sagte, das sollt ihr überwinden. Mit diesem großen Geschenk, das müsst ihr ummünzen. Und dann könnt ihr das im Alltag eures Gemeindelebens gebrauchen. Und dann könnt ihr das trainieren, aus seiner Kraft heraus trainieren, den anderen in der Andersartigkeit stehen zu lassen, den anderen in seiner Fehlerhaftigkeit zu akzeptieren, den anderen höher zu achten als uns selbst. Das könnt ihr trainieren, wenn ihr das in Kleingeld ummünzen lasst. Dann würde dieser Satz von Paulus ungefähr so bedeuten, bitte. Macht euer Heil für den Alltag brauchbar, indem ihr in der Abhängigkeit eines Dieners vor Gott steht, dass er durch euch wirken kann. Denn Gott wirkt in euch die Energie. Gott wirkt in seiner Kraft in euch. Das gibt Mut im Kampf des Glaubens. Gott kämpft in mir, in meinen Schwierigkeiten und er richtet meinen Willen und meine Kräfte immer wieder neu aus und auf. Wie großartig, diesen Gott im Rücken zu haben. Und ein letztes. Bitteschön. Ich glaube, wir müssen weitergehen, oder? Ja. Tut alles ohne Murren und langem Hin- und Herreden, Zweifeln. Ihr sollt ja rein und fehlerlos sein und euch als Gottes vollkommene Kinder erweisen, mitten unter verirrten, verdorbenen, krummen oder verdrehten Menschen, heißt es dort. Ihr sollt leuchten unter ihnen wie die Sterne am Himmel. Scheinbar kommt er jetzt hier auf die Spezialsünden zu sprechen, der damaligen Christen. Bei uns ist das so heute nicht. Murren, das gibt's heute nicht. Murren. Murren kommt ja oft aus dem Vergleichen und macht unfähig, das Gute im eigenen Leben zu sehen. Da hat Gott das Volk Israel aus Ägypten herausgepaukt. Da haben sie geschrien zu ihm, Herr, das geht nicht mehr und so weiter. Und wir gehen kaputt und werden kaputt gemacht. Gott paukt sie raus. Und nun müssen sie eine Reise durch die Wüste machen, dass sie an ihr Ziel kommen, an das von Gott gesteckte Ziel. Und unterwegs geht das Murren los, muss man mal nachlesen. Das ist ein Murren ohne Ende, ich habe das mal gezählt. Murren ohne Ende würden wir uns nie erlauben. Die murrten gegenüber dem Speiseteller. Mal wollten sie nicht Bio essen, da wollten sie, kriegen sie Wachteln, dann hängen die ihnen zu den Ohren raus, wollten sie auch wieder nicht. Irgendwo dann die Führung, dass Gott sie auch hier und da was Staub schlucken ließ, war auch nicht das Richtige. Und sie murrten letztendlich immer wieder gegen Gott. Und dann heißt es dort, und Gott ließ die gesamte Generation in der Wüste umkommen. Obwohl sie programmiert waren auf ein grandioses Ziel. Und Paulus schreibt im Korintherbrief, das ist uns zur Warnung geschehen. Das ist uns zur Warnung geschrieben. Murren ist Misstrauen gegenüber Gott durch alle Schwierigkeiten hindurch. Ich kann nicht mehr hören, dass er mich liebt und dass er es gut mit mir meint. Und da ist Zweifel. Viele Dinge müssen angezweifelt werden. Man kann gar nicht kritisch genug sein, müssen bedacht werden. Aber aufpassen muss man, dass Zweifel einen Menschen nicht passiv macht. Um vor lauter Hin- und Herwenden kommt man nie zur Tat, kommt man nie zu Potte, sagt man bei uns zu Hause. Man bewegt in seinem Herzen und Kopf und kommt einfach nicht irgendwo zum Tun. Das ist ein Problem. Und dann ist da tadellos, schreibt Paulus. Das ist das dritte ohne. Dreimal ohne, ist gar nicht so ohne. Tadellos soll man sein. Also es gab eine Zeit, da kenne ich mich noch so aus, als Schüler, da hatte ich, die größte Angst war, nicht eine Eins zu kriegen. Oder doch, das war doch eine Eins. Das war die größte Angst. Die größte Angst war, als Streber zu gelten. Kennt ihr das? Gut, die Generation heute ist total anders. Ich nehme es total zurück. Also, sehr gut muss es nicht sein, Hauptsache durchkommen. Paulus sagt, tadellos möchte ich euch haben. Tadellose Christen möchte ich haben. Also nicht so ausreichend, so gerade über die Ziellinien kommen, tadellos. Das liegt ja auf einer Linie mit der Bergpredigt, fällt mir ein. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das geht ganz schön tief. Das geht ganz schön tief. Dreimal ohne. Zwei Fragen bleiben. Warum soll ich ohne murren, ohne Zweifel? Warum soll ich tadellos sein? Und wie schaffe ich das? Es ist ja nicht unbedingt ein hervorragendes Zeugnis, was Paulus hier so der menschlichen Welt damals ausstellt, oder? Ist euch das aufgefallen? Ich hoffe, ihr stoßt euch dran. Also ich habe mich da sofort dran gestoßen und habe das in meiner Bibel, ich habe gerade mal nachgeschaut, unterstrichen. Unterstrichen, er bezeichnet die Menschen als krumm und verdreht. Das ist eine Zumutung, das ist eine Beleidigung. Hochinteressant. Andererseits großartig, dass Christen zugerechnet wird, zugetraut wird, in dieser Welt aufrecht und gerade zu leben und als Licht zu leuchten. Als Licht zu leuchten, als Positionslicht. Nicht als Schlusslicht, schon gar nicht als Armleuchter. Und auch nicht als Strahlemänner, ganz gewiss nicht. Als Licht der Welt, krumm. Ist es heute auch so? Darf ich mal so ein bisschen deutlicher werden? Krumme Touren beim Geldverdienen? Hauptsache es klingelt in der Kasse? Krumm sich verhalten, das heißt also buckeln vor Menschen und Menschen eine Stellung vielleicht einräumen, die ihnen gar nicht zukommt vor Gott? Und dieses Verdrehte, dass so etwas verdreht ist in unserer Gesellschaft, wenn man sich von Gott wegdreht und meint, das Leben ohne ihn besser leben zu können. Oder wenn man Gottes Wort verdreht, was er als gut bezeichnet, als negativ ansieht und was er als negativ beschreibt, als gut ansieht. Wenn man sich oftmals um sich selber dreht, den eigenen Wohlstand genießt und die Notleidenden links und rechts liegen lässt, das verdreht. Das verdreht. Ich will das nicht weiter ausmalen, dafür haben wir die Bildzeitung und sonstige Nachrichten, aber ich will darauf aufmerksam machen, was Gott von seinen Leuten erwartet. Was Gott von seinen Leuten erwartet. Er sagt, ich möchte, dass ihr euch da raushaltet und dass ihr anders seid. In einer Generation, die Treue für überholt ansieht, die verirrte Sexualität als normal ansieht, die das Auseinandergehen unproblematisch sieht und nicht um den Erhalt auch einer Beziehung kämpft, die Abtreibung für Menschenrecht hält und die Dinge dreht und die Wahrheit verdreht. Da sollen wir anders sein. Und da sollen wir heilig sein, ganz zu Gott gehörig und an ihm kleben und an seinem Wort. Lasst uns Lichter der Welt sein. Oder anders ausgedrückt, lebe fragwürdig. Lebe fragwürdig und sei so Licht für die Welt. Dann wirst du gefragt werden, warum du anders bist an der Stelle. Und solche Positionslichter braucht unsere Tage. Menschen, die tiefer nachdenken, die nach dem Ziel und Wert des Lebens ausschalten oder die nach Werten schauen. Wo sind Werte für unsere Familie, für unsere Gesellschaft? Die fragen, du bist so anders. Wo kommt das und wo liegt der Grund? Nicht ganz ohne, dies dreimal ohne, oder? Nicht ganz ohne. Die letzte Frage, wie schafft man das denn? Das hat mit Pfingsten zu tun. Nicht aus eigener Kraft, nicht aus eigener Klugheit, nicht aus eigenem Willen, sondern indem ihr festhaltet am Wort des Lebens. Festhalten am Wort des Lebens, an Gottes Wort, an Jesus selbst und ihm gehorsam sein wollen. Nicht durch Heer oder Kraft wird das geschehen. Nicht durch starke Männer, die aus sich selbst heraus stark sind, oder starke Frauen, sondern durch meinen Heiligen Geist, sagt Christus. Festhalten daran. Hältst du fest am Wort des Lebens? Festhalten daran. Und wenn wir das tun, dann wird uns Jesus zu einer lauteren Persönlichkeit machen. So heißt es. Kennt ihr lautere Persönlichkeiten? Die sind transparent in ihrem Leben. Die sind durchsichtig. Von denen geht was aus. Ich bin so dankbar für meine Eltern. Die waren nicht fehlerlos. Das waren lautere Persönlichkeiten. Das zieht an, auch durch die wilden Jahre, die ich auch hinter mir habe. Das zieht an, das ist echt. Und wenn ich wirklich etwas will, nach den Werten frage, dann wird mir da etwas geboten. Ich wünsche, dass du auch so jemand wirst. Und ich auch. So gefallen wir Gott. Und so nützen wir den Menschen. Gott segne sein Wort an uns. Und nun lasst uns ein Lied miteinander singen. So ist Jesus. Und ich bitte euch dazu aufzustehen.